Guten Abend, Freunde. Es ist bestimmt nicht angenehm, vom Regen unter die Traufe zu kommen. Aber ob es angenehm ist, vom Krater unter den Regen zu kommen, das wird sich erst noch herausstellen. Ich meine, bei einem Politiker, der früher mal Schauspieler gewesen ist, da muss man immer erst sehen, ob er die Rolle des Präsidenten bloß spielt oder ob er wirklich ein Präsident ist. Der bekannte sächsische Heimatdichter Theobald Levertran, der hat uns zu diesem Thema unter der Überschrift "Sich Regen bringt Segen", also da ist ein Fragezeichen dahinter, da hat er folgende Zeilen geschickt: Es ist schon lange her, da war er Schauspiellehrer. Wie schön das wäre, er wäre keiner mehr. Egal welche Rolle er früher gespielt, ob gut oder mäßig sein Spiel, wenn jetzt nur alles darauf zielt, dass er ehrlich den Frieden will. Damit bin ich bei meinem Stichwort. Der Wolfgang hat es schon gesagt. Heute wird in allen Kirchen der DDR und auch der Bundesrepublik Deutschland ein Bittgottesdienst für den Frieden gehalten. Mit dem heutigen Tag beginnt eine Friedensdekade, das heißt eine Zeit von 10 Tagen, in der wir als Christen besonders über den Frieden und über die Abrüstung nachdenken wollen. Die Dekade endet am 19. November, das ist ein Mittwoch, das ist der Bußtag. Am Mittwoch, da gehen in unserem Land immer mittags um 1 die Sirenen und am 19. werden dann nach den Sirenen die Glocken in allen Kirchen Deutschlands läuten zu einer Friedensminute, als eine Möglichkeit für alle die, die beten können und wollen, für den Frieden zu beten. Fährt ein junger Mann durch die Stadt, irres Tempo, hat einen riesengroßen Schlapphut mit einer großen Krempe auf, wird von der Streife gestoppt. Sagt die Streife: Hören Sie mal, Sie fahren hier durch die Stadt so mit 80. Sagt er: So macht der Hut mich so alt. Liebe Freunde, nördlich von Berlin, da liegt ein kleiner Ort, der heißt Beutzenburg. Da steht ein altes Haus aus dem 17. Jahrhundert und über der Tür, da ist ein Spruch eingeschnitzt: Gott bewahre dieses Haus und alle, die da gehen, ein und aus. In diesem Haus sitzt jetzt der Rat der Gemeinde. Und deshalb hängt unter diesem frommen Spruch das Schild "Rat der Gemeinde, Deutsche Volkspolizei". Das hat einer fotografiert und hat es an den Eulenspiegel geschickt und der hat es dann abgedruckt mit dem Kommentar: Immer dieses Abschieben der Verantwortung. Das ist natürlich nur ein Spaß, aber das Dumme ist, dass wir das im Ernst ganz genauso machen. Dass wir nämlich dauernd versuchen, die Verantwortung abzuschieben. Zum Beispiel dann, wenn es um das Thema Frieden und Abrüstung geht. Da heißt dann: Ich kann da nichts machen, das entscheiden die da oben, und wenn die beschließen, noch einen neuen Bomber zu bauen und ich dagegen bin, kümmern die sich sowieso nicht um meine Meinung. Ich habe sowieso nichts zu melden. Jeden, der so denkt, kann ich gut verstehen, weil ich oft selber genauso denke. Wir alle leiden ja darunter, dass wir so ohnmächtig sind gegenüber irgendwelchen weltpolitischen Konstellationen. So abhängig von Entscheidungen, die irgendwo ganz da oben getroffen werden. Und da sind wir alle immer wieder in der Gefahr, dass wir resignieren, dass wir die Flügel hängen lassen. Dass wir sagen: Sollen die da oben das selber verantworten? Ich kann sowieso nichts machen. Wenn du das sagst, bist du reif als Kanonenfutter. Da bist du genau dort, wo sie dich hinhaben wollen. Und deshalb ist das Erste, worum ich dich heute Abend bitten möchte: Überlass dich nicht der Resignation. Lass dir nicht einreden, du könntest nicht reinreden. Lass dir deine Verantwortung nicht abnehmen. Denn für den Frieden und die Abrüstung, da sind nicht bloß die verantwortlich, die irgendwo in Genf oder Madrid oder was weiß ich wo verhandeln. Die Bibel sagt: Selig sind die Friedensmacher. Das sind nicht bloß ein paar Politiker, die auch. Aber damit sind wir gemeint. Die Bibel sagt: Liebt eure Feinde. Damit sind wir gemeint. Die Bibel sagt: Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind damit gemeint, wir, Und wir, das heißt alle Menschen dieser Erde, das sind im Moment ungefähr 4 Milliarden. 4 Milliarden Menschen, das heißt 4 Milliarden verschiedene Gesichter. 4 Milliarden verschiedene Köpfe. 4 Milliarden verschiedene Schicksale. Aber in einem Punkt, da sind sich diese 4 Milliarden einig. Alle wollen den Frieden. Wir wollen Frieden, keinen Krieg. Das unterschreibt heute jeder. Auch die Machthaber unterschreiben das. Die ganz besonders gern. Besonders gern, wenn eine Fernsehkamera dabei ist. Aber irgendwas kann da nicht ganz stimmen. Irgendwer spielt hier mit gezinkten Karten, mit Generalstabskarten, spielt mit dem Gedanken an Krieg. Sonst wäre der Friede ja nicht so gefährdet. Der Hitler hat auch gesagt, dass er den Frieden will. Und dann hat er Krieg gemacht. Weil er zu den Machthabern gehörte, die weiter nichts wollten, als die Macht haben. Und solche Leute gibt es heute auch noch. Sonst gäbe es ja nicht so viel Angst und so viel Misstrauen. Sonst wäre die ganze Situation dieser Welt nicht so irrsinnig. Das Irrsinnige besteht darin, dass alle sagen, wir wollen Frieden und keinen Krieg. Und alle bereiten sich, wenn sie nicht gerade selber Krieg führen oder andere Länder, die Krieg führen, mit Waffen unterstützen, alle bereiten sich auf den Krieg vor. Wir können es das nicht mehr leisten. Abrüstung ist lebensgefährlich. Und Abrüstung ist lebensnotwendig. Der Albert Einstein hat gesagt, stand in der Union vom 10. März 1979, also alles, was ich hier zitiere, ist immer aus DDR-Publikationen, grundsätzlich. Der Albert Einstein hat gesagt, wir müssen erkennen, dass wir nicht gleichzeitig für den Krieg und für den Frieden planen können. Die Rüstung kostet in jeder Minute 1 Milliarde Dollar. Und in jeder Minute sterben in der Welt 8 Menschen am Hunger. 8 Milliarden Dollar würden genügen, um die Entwicklungsländer ausreichend mit Nahrungsmitteln und allem Nötigen zu versorgen. Aber dafür ist kein Geld da, weil gerüstet wird. Und Rüstung ist teuer. Zum Beispiel kostet ein Schuss mit der MP 80 Mark. Ungefähr ein Kinderroller. Ein Schuss mit dem Panzer 800 Mark. Ein gebrauchtes Moped etwa. Ein Schuss mit der Haubitze 8000 Mark. Fast ein Trabant. Ich möchte an dieser Stelle besonders die begrüßen, die letzte Woche von der Armee zurückgekommen sind. Wir freuen uns, dass ihr wieder unter uns seid. Ihr könnt euch ja mal ausrechnen, wie viel ihr alleine in den letzten 18 Monaten verpulvert habt. Apropos Pulver, 15 Gramm Sprengpulver genügen, um einen Menschen zu töten. Und 60 Tonnen pro Person lagern alleine in Europa. Das heißt, wir können mehrfachen Selbstmord begehen. Es ist genug da, um den ganzen Laden in die Luft zu sprengen. Aber die Abrüstung geht weiter. Das ist alles Wahnsinn. Jeder weiß das heute. Das sagt heute auch jeder. Heute redet jeder von Abrüstung. Alles, was ich bis jetzt gesagt habe, ist ja nichts Neues. Kannst du in jeder Zeitung nachlesen. Aber jetzt will ich dir sagen, was du in der Bibel nachlesen kannst über die Abrüstung. Im 8. Jahrhundert vor Christus, da lebte ein Prophet, der hieß Jesaja und der lebte in Jerusalem. Jerusalem wurde damals von einer feindlichen Macht belagert. Die Armee kämpfte verbittert, die Bevölkerung hungerte, die Regierung erließ immer neue Gesetze zur Erhöhung der Verteidigungsbereitschaft. Und da tritt Jesaja auf, Prophet Jesaja Kapitel 2. Und er redet von einer Zeit, er sagt, es wird eine Zeit kommen, da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk gegen das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Für manche Ohren wird das damals ja so geklungen haben wie Wehrkraftzersetzung. Und andere werden gesagt haben, es ist Gespinne, es ist Träumerei. Aber das Volk, das sich nach Frieden gesehnt hat, das hat genau wie wir genau das Gleiche gesagt, nämlich herrlich. Keiner muss mehr 18 Monate weg von zu Hause, um schießen und marschieren zu lernen. Die Gewehre werden umgebaut zu Spazierstöcken mit Silberknauf. Aus Kasernen werden Krankenhäuser. Aus Exerzierplätzen werden Kinderspielplätze. Aus Manövergebieten Naturschutzgebiete zur Aufzucht von Dinosauriern. Wisst ihr, wie ein Dinosaurier aussieht? Das sind die Viecher, die haben einen ganz kleinen Kopf, einen langen Hals und dann riesengroßen Schuppenpanzer. Und wisst ihr, warum die ausgestorben sind? Ist doch klar, zu viel Panzer, zu wenig Gehirn. Aus Lanzern. Habe ich in einer Schrift gelesen, die Gerald Götting rausgegeben hat. Aus Lanzern werden Professoren, aus Panzern Traktoren, aus Generälen Generaldirektoren, aus Spießen werden Spießer, aus Bajonetten werden Bratspieße für Goldbräuler, aus Fahnen werden Betttücher, aus MPs werden Auspuffanlagen. Aus Schalmeien werden Vorschalldämpfer für Trabis. Aus Raketen Staubsauger. Aus Stahlhelmen werden Kochtöpfe. Aus Gasmaskenbehältern Milchkrüge. Freunde, so weit waren wir ja schon mal. Ich erinnere mich noch ganz genau an die Zeit nach 1945, wo die Gasmaskenbehälter umfunktioniert wurden zu ganz friedlichen Krügen. Damals, als wir das große Massensterben gerade hinter uns hatten, da hatten wir alle, auch wir Kinder, wir hatten die Schnauze voll. Wir kannten nur eins, wir hatten nur Todesangst und Hunger. Und mir hat das gefallen, dass es damals hieß, nie wieder darf ein Deutscher eine Uniform tragen. Nie wieder darf ein Deutscher eine Waffe tragen. Das, was man damals überall lesen und hören konnte, das ist tief in meine junge Seele eingedrungen. Und diese Erziehung durch unseren Staat, die hat mich geprägt, als ich ein Jugendlicher gewesen bin. Wir haben damals alle so gedacht wie Wolfgang Borchert. Wolfgang Borchert, in 11 Tagen jährt sich zum 33. Mal sein Todestag. Es war ein junger Mann, Kriegsteilnehmer, Todeskandidat, 25 Jahre alt. Der war die Stimme der Generation ohne Abschied, die weiter nichts kannte als Krieg. Der Borchert war die Stimme einer Generation nach dem Zweiten Weltkrieg, die weiter nichts wollte als Frieden. Als der Borchert seine Erfahrung niedergeschrieben hat, und ich finde, das ist sowieso das Bedeutendste, was die Nachkriegsliteratur hervorgebracht hat, da fiel in Hiroshima die erste Atombombe. Und da griff Wolfgang Borchert zum letzten Mal in seinem Leben, vor seinem Tod, zur Feder. Da hat er Folgendes geschrieben. Du, Mann an der Maschine und Mann in der Werkstatt, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Wasserrohre und keine Kochtöpfe mehr machen, sondern Stahlhelme und Maschinengewehre, dann gibt es nur eins. Sag nein. Du Mädchen hinterm Ladentisch und Mädchen im Büro, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Granaten füllen und Zielfernrohre für Scharfschützengewehre montieren, dann gibt es nur eins. Sag nein. Du Dichter in deiner Stube, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Liebeslieder, du sollst Hasslieder singen, dann gibt es nur eins. Sag nein. Du, Arzt im Krankenbett, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst die Männer kriegstauglich schreiben, dann gibt es nur eins, sag nein. Du, Pfarrer auf der Kanzel, Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst den Mord segnen und den Krieg heilig sprechen, dann gibt es nur eins, sag nein. Du Schneider auf deinem Brett, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Uniformen zuschneiden, dann gibt es nur eins, sag nein. Du Mann auf dem Bahnhof, wenn es sie dir morgen befehlen, du sollst das Signal zur Abfahrt geben für den Munitionszug und für den Truppentransport, dann gibt es nur eins, sag nein. Du Mann auf dem Dorf und Mann in der Stadt, wenn sie morgen kommen und dir den Gestellungsbefehl bringen, dann gibt es nur eins, sag nein. Du Mutter in der Normandie und Mutter in der Ukraine, du Mutter in Frisco und London, du am Huang Ho und am Mississippi, du Mutter in Neapel und Hamburg und Kairo und Oslo, Mütter in allen Erdteilen, Mütter in der Welt, wenn sie morgen befehlen, ihr sollt Kinder gebären, Krankenschwestern für Kriegslazarette und neue Soldaten für neue Schlachten, Mütter in der Welt, dann gibt es nur eins, sagt nein, Mütter, sagt nein. Denn wenn ihr nicht nein sagt, wenn ihr nicht nein sagt, Mütter, dann wird der letzte Mensch mit zerfetzten Gedärmen und verpesteter Lunge antwortlos und einsam unter der giftig glühenden Sonne und unter wankenden Gestirnen umherirren. Einsam zwischen den unübersehbaren Massengräbern und den kalten Götzen der gigantischen, betonklotzigen, verödeten Städte. Der letzte Mensch, dürr, wahnsinnig, lästernd, klagend. Und seine furchtbare Klage, warum, wird ungehört in der Steppe verrinnen, durch die geborstenen Ruinen wehen, versickern im Schutt der Kirchen, gegen Hochbunker klatschen, in Blutlachen fallen. Ungehört, antwortlos, letzter Tierschrei des letzten Tieres Mensch. All das wird eintreffen, morgen, morgen vielleicht, vielleicht heute Nacht schon, vielleicht heute Nacht, wenn ihr nicht nein sagt. Das waren die letzten Worte, die der Borchert vor seinem Tod geschrieben hat. Und ich finde das so stark, dass mir das schwerfällt, jetzt weiterzureden. Aber das ist ja eben gerade das Problem. Auch wenn wir nicht so formulieren können wie dieser Dichter, wir müssen mit unserer eigenen kleinen Stimme reden, weiterreden. Denn damals wie heute ging es ja um nichts anderes als um die Verantwortung des Einzelnen. Um die Verantwortung des Einzelnen für den Frieden. Bei uns hat in dieser Sache jeder junge Mann drei Möglichkeiten. Erstens Dienst in der Volksarmee mit Waffe. Zweitens Dienst in Baueinheiten ohne Waffe. Drittens Wehrdienstverweigerung, also Gefängnis. Niemals hat unsere Kirche gesagt, dass für einen Christen nur eine dieser drei Möglichkeiten in Frage käme. Denn niemand kann leugnen, dass es junge Männer gibt, auch junge Christen, die sich ganz bewusst und verantwortlich für den Dienst mit der Waffe entscheiden. Es kann aber auch niemand leugnen, dass es Jugendliche, auch junge Christen gibt, die bloß deshalb zur Armee gehen, weil sie Vorteile haben wollen. Die sagen, sie kämpfen für den Frieden und kämpfen in Wirklichkeit um ihren Studienplatz. Du sollst die Kraft deines jungen Lebens, 18 Monate, nicht für deine eigene Karriere einsetzen, sondern für den Frieden. Der Friede ist viel zu kostbar, als dass du ihn missbrauchen dürftest für deine egoistischen Ziele. Es geht in jedem Falle um einen Dienst. Und deswegen sage ich dir, wähle aus den gesetzlichen Möglichkeiten, die dir unser Land bietet, wähle die Möglichkeit aus, bei der du dem Frieden deiner Meinung nach am besten dienen kannst. Der Friede Das heißt, die Vision einer Welt, wo keiner mehr den Krieg lernt. Wo aus Schwertern Pflugschare gemacht werden. Das muss der Maßstab für deine Lebenspolitik sein. Das gibt eine Sitte, dass jedes Land, das den Vereinten Nationen beitritt, eine Plastik spendiert. Und diese Plastik, die wird dann vor dem Gebäude der UN in New York aufgestellt. Und die Sowjetunion, einer der Gründerstaaten der UNO, der UN, hat folgendes Geschenk gebracht. Eine Plastik, die jetzt dort steht, da sieht man einen riesenhaften, muskulösen Mann, der ein großes Schwert mit aller Kraft umbiegt und eine Pflugschar daraus macht. Und auf dem Sockel, da stehen die Worte aus der Bibel. Sie werden Schwerter zu Pflugscharen machen. Die Weltpolitik läuft heute praktisch nach dem Motto Friede durch militärische Überlegenheit, zumindest durch militärisches Gleichgewicht. Und demgegenüber wirkt diese Plastik und wirkt diese Vision aus der Bibel wie so ein Traum. Aber Leute, seit der KSZE in Helsinki 1975, da ist diese traumhafte Vision von einer Welt ohne Krieg von den Politikern als ein politisches Konzept anerkannt worden. Aus Schwertern Flüge, aus Waffen Werkzeuge, mit einem Wort Abrüstung. Das ist das Thema der Weltpolitik heute. Frieden für alle, das ist der Wunschtraum aller Völker. Und genau das, Frieden für alle, das ist das Ziel Gottes mit der Völkerwelt. Sie werden hinfort nicht mehr lernen, den Krieg zu führen. Die Frage ist bloß, wann? Wann ist es denn soweit? Wie kommen wir dahin? Die Antwort der Bibel heißt, wenn die Völker zu Gott kommen. So naiv ist die Bibel nämlich nicht, dass sie davon träumt, eines Tages würden die Völker von selber vernünftig werden und die Kraft haben, die Waffen wegzuwerfen. Wenn die Weltgeschichte bisher eins bewiesen hat, dann hat sie bewiesen, dass der Mensch zu dieser Vernunft eben nicht fähig ist. Sondern die Bibel nennt ganz klar die Bedingung, die erst erfüllt sein muss, bevor Friede sein kann. Und die Bedingung heißt, wenn die Völker sich Gott unterordnen. Wenn sie seine Anweisungen befolgen, wenn sie seine Zurechtweisungen anerkennen, dann wird Friede sein. Ich lese euch mal die Rede des Propheten Jesaja im Ganzen vor. Kapitel 2, Abvers 2. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da geht es weiter. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Es heißt hier, von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. In dem Wort Jerusalem steckt das Wort Shalom und das heißt Friede. Jerusalem bedeutet Gründung des Friedens. Und wenn es hier heißt, dass der Hügel, auf dem Jerusalem gebaut ist, höher ist als alle Hügel sonst, da bedeutet das, der Friede Gottes ist höher als alle Vernunft. Denn auf dem Hügel Golgatha bei Jerusalem, da hat Gott Frieden gemacht mit der Welt. Gottes Sohn stirbt am Kreuz für die Sünde der Menschen. Mit Jesus hat die Erfüllung dieser alttestamentlichen Verheißung angefangen. Und mit dir geht sie weiter. Wenn du Jesus dein Leben gibst, dann gibt er dir nämlich die Kraft, dass du ein Friedensmacher wirst. Und dann kommen wir der endgültigen Erfüllung dieser Verheißung wieder ein Stück näher. Und deshalb bitte ich dich jetzt anstelle von Jesus, der am Kreuz hängt. Ich bitte dich, lass dich versöhnen mit Gott. Kehr um. Bekehre dich. Bekehrung heißt, du lebst nicht mehr nach deinem Willen und nach deinem Verstand, sondern du lebst nach dem Willen Gottes. Freunde, es gibt ohne Bekehrung keinen Frieden, weder für dich in deinem persönlichen Leben, noch im Leben der Völkerwelt. Heutzutage gilt ja Bekehrung und Glaube an Gott als rückständig und überflüssig. Als fortschrittlich gilt, wer nicht an Gott glaubt. Hier in der Bibel, Jesaja 2, ist es genau umgedreht. Der Fortschritt der Geschichte besteht ja gerade darin, dass immer mehr Menschen zu Gott hinkommen. Die Geschichte der christlichen Mission zeigt ja, dass der Sternmarsch der Völker nach Jerusalem in vollem Gange ist. Ein Viertel der Menschheit glaubt an Jesus. Und gerade in unseren Tagen werden es immer mehr, die zu ihm kommen. Zu dem, von dem die Bibel sagt, er ist unser Friede. Die Bibel sagt ganz klar, der Friede kommt nicht von selber, er kommt von Gott. Das heißt aber nicht, dass wir nichts dafür tun könnten, sondern ganz im Gegenteil. Nachdem hier diese traumhafte Vision entworfen ist, von einer Welt ohne Waffen, da heißt es nun am Schluss im Vers 5, und jetzt kommt ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Auf diese Aufforderung zum Handeln läuft die ganze Geschichte hinaus. Damit kriegt das Ganze erst sozusagen seine Spitze. Der Blick in die Zukunft hat Konsequenzen für das Leben in der Gegenwart. Und jetzt, am Schluss, in diesem letzten Vers, da wird nun jeder angesprochen auf seine eigene, persönliche Verantwortung. Jetzt, nachdem ihr gesehen habt, dass Gott eine Welt ohne Waffen will, da sollt ihr als Kinder Gottes anfangen, nach dieser Erkenntnis zu handeln. Warte nicht, bis die anderen so weit sind. Einer muss anfangen, also dann fang du an. Zum Beispiel haben voriges Jahr die Schweden angefangen, in ihrem Lande durch ein Gesetz zu verbieten, die Produktion und den Verkauf von militärischem Spielzeug. Leider gibt es... Es gibt leider in unserem Land dieses Verbot noch nicht, aber wir können darauf nicht warten. Sondern wir als Christen müssen anfangen, gerade ihr, die ihr jetzt geklopft habt, die Spielzeugwaffen aus euren Familien und Häusern eben rauszuschmeißen. Das stimmt, du hast im Moment nicht den Einfluss, auch nur eine einzige Pistole in dieser Welt abzuschaffen. Aber die Spielzeugpistole in deinem Haus, die kannst du abschaffen. Den Streit zwischen dir und deinem Nächsten, den kannst du abschaffen. Die Abrüstung geht in deinem Leben los. Und wer A sagt, muss B sagen. Wer Abrüstung sagt, muss Buße sagen. Buße, das heißt Umkehr, Bekehrung. Das Falsche sein lassen, mit dem Richtigen anfangen. Also fang an. Tu doch wenigstens das, was du kannst. Natürlich ist das irgendwie lächerlich, wenn wir hier 15 Pfennigweise Geld zusammenkratzen, um irgendwelchen armen Menschen in Tansania zu helfen. Wenn ein einziger Bomber 88 Millionen Mark kostet, angesichts dieser grandiosen Verschwendung, da sind wir wirklich lächerliche Zwerge mit unserem bisschen Geld hier. Aber Freunde, wenn wir, die wir hier in dieser Kirche heute Abend sind, wenn wir schon nicht erreichen, dass auch nur ein einziger Bomber nicht gebaut wird, wir hier in dieser Kirche können erreichen, dass dort in Tansania für diese Menschen die Häuser gebaut werden. Das können wir. Wenn die anderen den Rüstungswahnsinn weitermachen, du kannst mit deinem Geld was Besseres anfangen. Und deswegen bitte ich dich, tu was. Tu doch das, was du kannst. Tu du den ersten Schritt zur Versöhnung zwischen dir und deinen Eltern. Sag du das erste Wort zu deiner Frau, mit der du dich zerstritten hast. Gib du als erster dem die Hand, der gegen dich arbeitet. Du sagst, das kannst du nicht, das ist dir zu schwer. Ja, mein Lieber, Frieden machen, das ist schwer. Das ist nicht mit ein paar gepfefferten Predigten, ein paar getrellerten Songs und ein paar schönen gemalten Plakaten zu schaffen. Um Frieden zu schaffen, da brauchst du mehr Kraft dazu. Und die fehlt dir. Die Kraft, Frieden zu machen in deinem Leben und im Leben der Völker, die gibt es nur bei Gott. Der gibt dir die Kraft, Frieden zu schaffen, ohne Waffen. Deshalb geht das ja mit dem Frieden und der Abrüstung erst dann wirklich los, wenn die Menschen sich zu Gott bekehrt haben. Es gibt nur eine Kraft, die Frieden schafft ohne Waffen, und das ist die Liebe. Und es gibt zwei Kräfte, die es bis jetzt verhindert haben, dass auf dieser Erde das Wirklichkeit wird, was das Alte Testament verheißt.
Jesus, ich danke dir, dass du uns offene Augen schenkst, um unsere Umwelt realistisch zu sehen. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns heute gesagt hast, dass du in unserem Leben persönlich Frieden machen willst. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du bei uns anfängst. Danke, Vater im Himmel, dass du denjenigen unter uns, die noch keinen Frieden in ihren Herzen haben, mit deinem Frieden begegnest und sie erfüllst mit dem Frieden des Himmels. Danke, Vater. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.